David Jung oder Abedi. Fürchte dich nicht und schau nicht zurück. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Möchte ich dir gerne noch mitgeben. Interessanter Tag heute. Mal gucken, dass die Technik jetzt alles... Ja, da oben sind wir ja schon, jetzt kann man ja gucken. 9. November, Schicksalstag der Deutschen. Weiß nicht, ob das euch so alle klar ist. 1848 scheitert die Märzrevolution in Deutschland. 1918 ruft Philipp Scheidemann auf dem Balkon des Reichstags die erste deutsche Republik aus. 2 Stunden später Karl Liebknecht vor dem Berliner Schloss. Am 9. November immer, nicht? 1923, Hitler und Ludendorff versuchen einen Putsch und scheitern kläglich in München. Für uns das Erschreckende, 1938, Reichspogromnacht. Wie oft habe ich mich geschämt, Deutscher zu sein? Wie oft habe ich den Film von Colin Boom gesehen? Wie oft habe ich gedacht, was haben wir Schlimmes getan? Bis der 9. November 1989 kam. Und Gott den Fluch, die Schande von Deutschland weggenommen hat. Du kannst es ja in der Bibel nachlesen. Wann immer man gegen Gott massiv aufgestanden ist, dann gab es eine Trennung, gab es eine Spaltung. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich abends spät von der Ältestensitzung nach Hause kam, am 9. November. Noch meine 23 Uhr Stulle gegessen habe und dabei die Tagesschau und den Fernseher angemacht habe und dann sehe ich Bernauer Straße. Unvorstellbar. Keiner hat's vorhergesagt. Keiner hat's gemacht. Und da kommt Gott und sagt, ich sorge dafür, dass jeder wieder zu seinen Verwandten zurückkommen kann, wie es in der Schrift steht. Und ich dachte, bevor ich mit euch irgendwas in der Predigt weitergebe, wir müssen ein Ding uns nochmal ansehen. Ich habe einen Gottesdienst-Urwurm nochmal rausgesucht und möchte mit euch, das passt jetzt aber ja nicht. Da schaltet einer hinten was dran. Aber das könnt ihr ganz einfach. Der Gottesdienst-Urwurm geht eine. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Und jetzt schauen wir noch mal einen Moment in die Geschichte rein. Niemand hat es für möglich gehalten. Niemand ist es wirklich in den Sinn gekommen, dass das in dieser dramatischen Art geschieht. Und wenn wir in den politischen Wirren dieser Zeit manchmal verängstigt sind oder noch irgendwie komisch unterwegs sind, möchte ich sagen, denke daran, was der Allmächtige kann. Der dir mit Liebe begegnet. Wenn immer in der nächsten Zeit Sorgen über die Dinge dieser Zeit passieren, wenn sie in dein Herz hineinkommen, in deine Gedanken und du denkst, das ist unmöglich, was wird alles werden, dann soll dieser Ohrwurm da sein. Denke daran, was der Allmächtige kann. Dann guck in den Kalender und denk über den 9. November nach, wie Gottes Treue trotz unserem Übel über unserem Volk gewacht hat. Er war's und ihm gebührt alle Ehre dafür. Das möchte ich ja nicht vergessen. So. Das bin ich jetzt losgeworden und jetzt kommt noch eine Predigt hinterher. Wenn du das schon behalten hast, was ich jetzt gesagt habe, ist das eigentlich schon genug. Aber ich habe mir natürlich was ausgedacht. Nee, ich habe versucht, von Gott zu hören. Weil wenn wir in Ältesten oder im Leitungskreis gesprochen haben in letzter Zeit, dann ging das immer darum, dass wir gerne wieder Befreiungsdienste sehen würden in unseren Gemeinden. Dass wir gerne Heilung sehen möchten, dass wir die ausgestreckte Hand Gottes sehen möchten, dass Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung seines Namens. Seid ihr mit uns Älteste und Gemeindeleitung unterwegs? Das kam schwach, seid ihr mit uns unterwegs? Okay, das war schon besser. Ein drittes Mal mache ich den Versuch jetzt nicht, euch wach zu rütteln. So, und ich habe mich gefragt, was können wir tun, um da hinzukommen? Oder was hindert, dass es wirklich geschieht? Ich habe jetzt nicht die Weisheit letzter Schluss, aber es gibt eine Stelle in der Bibel, die mich sehr bewegt, wo ich sage, okay, hier kriege ich eine Ahnung davon, warum manche Sachen in unserer Zeit so wenig geschehen. Wenn wir nämlich über Dämonenaustreibung reden, dann denken wir immer, die Dämonen sind alle in Afrika. Die Afrikaner, die denken, das ist alles in Europa. Dort erlebt man es bei uns anscheinend weniger oder wir sind sofort im Fernsehen wie ein Exorzismus, der mehr oder weniger glücklich verläuft. Aber ich will mit euch eine Stelle gucken, vom Herrn Jesus aus betrachtet. Und ich habe das überschrieben, heiliger Zorn oder Schritte zum Gebetshaus Gottes. Richtig fromm über, ja. Aber wenn du damit nichts anfangen kannst, ich erkläre das gleich ein bisschen genauer. Ich gehe mit euch in den Bibeltext, der mich in diesem Zusammenhang bewegt. Kurz vor dem Passafest bei Markus, Lukas und Johannes, kurz vor dem Lebensende vom Herrn Jesus ist die Geschichte geschrieben. Im Johannesevangelium ist er etwas zeitlich vorgesetzt. Will ich nicht so sehr darauf eingehen, auf diese Fragestellung, was ist nur die richtige Zeit. Ich starte mit euch und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, nach Jesaja 56,7. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was sie dieses sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Psalm 8, Vers 3. Kleine Klammer auf, wenn Kinder manchmal schreien im Babywagen, muss das nicht unbedingt der Zahn, der durchdringt, kommen, sondern das kann auch Lob Gottes sein. Und er verließ sie, Jesus, und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Kurze Anmerkung zu dieser ganzen Geschichte. Vor dieser Tempelreinigung geht Jesus nach Jerusalem und das Volk ruft, Hosianna, gelobt sei der, er kommt im Namen des Herrn, die Palmsonntag in Reinkultur, was wir feiern. Und danach geht er in den Tempel und dann geschieht dieses hier. Und am Ende, nachdem er weggegangen ist, gibt es die Geschichte vom verdorrten Feigenbaum. Was war aber jetzt das Besondere, dass Jesus, ich sag mal, die Taubenhändler und auch die Geldwechsler da rausgetrieben hat? Geldwechsel, da denke ich immer, okay, ich pilger nach Jerusalem, Passafest, musste ich ja hin, ich habe in Rom gewohnt, jetzt komme ich da hin, habe natürlich nur Sestierzen, das kennt man hier so von Asterix noch, die kleine römische Münze. Und da muss ich natürlich irgendwie, damit ich mir einen Jerusalem-Döner kaufen kann, muss ich natürlich in die Landeswährung umtauschen. Das war immer meine Vorstellung damit, mit diesem Geld, was da gewechselt wurde. Und da bietet sich natürlich an, wenn ich sowieso zum Tempel musste, dann kann ich da gleichzeitig mal die Dollars tauschen. Und die Tauben, das waren so letzten Endes die Opfertiere für die armen Leute, die sich kein Schaf und kein Rind leisten konnte als Opfer. Und das wurde natürlich zweckmäßig, wenn man dann weit gereist ist, dann konnte man ja nicht irgendwo, dann konnte man direkt einkaufen für seine Opfergaben. Nebenbei, wie Jesus als Erstgeburt geweiht worden ist, wurden auch zwei Tauben gebracht, wie es in Mose steht, dass damit das Auslösungsrecht für die Erstgeburt gebracht werden sollte. Als Dank und als Auslösungsopfer. Aber was mich halt besonders fasziniert hat, als ich tiefer in die Geschichte hineingegangen ist, wenn man nämlich in den Tempel ging, konnte man nicht mit römischem Geld bezahlen, sondern da gab es nur die tyrische Münze, den tyrischen Schekel. Das war die Tempelmünze. Die musste im Prinzip jeder, der männlich war und 20 Jahre und Israelit, zahlen, einen halben tyrischen Schekel als Tempelsteuer, Kirchensteuer damals. Wir lesen die Geschichte, wie die Eintreiber für diese Kirchensteuer zu Jesus kommen. Er war ja Galiläer mit Petrus, er brauchte ja nicht zu zahlen. Und die wollten jeweils immer diesen speziellen Schekel haben. Und Jesus musste nicht zahlen, aber ihr kennt die Geschichte, ein Fisch wird geangelt, da war die Münze drin und er hat bezahlt und da waren die zufrieden. Aber da gingen Leute wirklich rum als Angestellte vom Tempel und haben abkassiert. Die klingelten und sahen, älter wie 20, einen halben tyrischen Schekel. Und dieses Geld gab's nur im Tempel. Du konntest damit in Jerusalem nirgendwo was kaufen, sondern das war allein die Tempelsteuer. Und wenn du jetzt also dein Tempelgeld bezahlen wolltest, musstest du dein römisches Geld im Tempel umtauschen in diesen tyrischen Schekel. Und das ist ja dann interessant, wenn man das Bild sich angesehen hatte. Auf der einen Seite war das der Gott aus Tyros. Das war der Gott, der in Tyros den Menschen die Gebote zum richtigen Leben gegeben hat. Und auf der Rückseite die Zeus-Figur. Es war schon interessant. Über viele Jahrzehnte hat sich in Jerusalem kein Frommer darüber aufgeregt, dass die Tempelsteuer, die Kirchensteuer der damaligen Zeit mit heidnischem Geld bezahlt wurde. Du konntest nirgendwo im ganzen Römischen Reich mit diesem Geld bezahlen. Und in Jerusalem gab es die Prägeanstalt. Sehr interessant, nicht? Und Jesus geht nur in den Tempel und schmeißt die Tische dieser Tempelsteuereintreiber. Die waren Angestellte vom Tempel. Der finanzierte sich dadurch. Das war eine richtige Machtstellung. Und er wirft die Stühle der Taubenhändler um. Und das Erste, was ich uns damit weitergeben möchte, was ganz tief bei uns eingepflanzt sein sollte, man kann Gott nicht bestechen, man kann Gott nicht bezahlen. Alles, was von Gott kommt, ist reine Gnadenerweisung zu uns hin. Das heißt, mit keiner Tempelsteuer konnte man irgendwas rechtfertigen, mit keinem Taubenopfer konnte man irgendwas machen. Und wenn du meinst, dadurch, dass du vorhin besonders großen Geldbetrag ins Opferbeutel getan hast, damit könntest du Gott beeindrucken oder indem du eine Opferkerze anzündest, damit würde das Wunder in deinem Leben schneller passieren. Den Zahn möchte ich dir ziehen. Jesus schubst dir diesen Stuhl, auf dem du sitzt, um. Man kann Gott nicht bezahlen. Er bezahlt für uns. Teil 1 von dem, was ich aus dieser Geschichte mit uns ansehen möchte. Anwendung, habe ich mir gesagt, Gott ist nicht käuflich, so habe ich das mal formuliert. Bares für Rares, könnte man jetzt sagen, nicht? Aber das klappt nicht bei Gott. Du kannst ihm nichts geben. Was wir ihm gegeben haben heute, was wir in den Opferbeutel gelegt haben, das hat er uns vorher gegeben. Und wir verkennen in Deutschland, welchen Reichtum Gott uns nach dem 9. November alle gegeben hat. Meine Tochter aus England, die waren mit einer Reisegruppe nach Mali geflogen zu einem Missionseinsatz, den die Gemeinde dort gemacht hat. Wäre mal interessant, Gemeindeausflug von uns. Wir fliegen alle nach Mali und was? Malawi, ja, so war ja so ähnlich, ja. Und was mich bewegt hat, sie erzählt, da gibt es eine Missionsschule, wo kleine Kinder dann mit Gefäßen hinkommen, um dann einmal Essen zu bekommen. Und einmal war eben kein Brei da und dann wurden die Kinder hingeschickt und die hatten einen Becher, da war ein Loch drin und da gab es eben nur Orangensaft. Auf dem Weg nach Hause war da nichts mehr. Oder sie spielen mit Fußbällen und das waren keine Fußbälle, das war irgendwas ganz Komisches. Und dann sind sie gegangen, diese kleine Gruppe aus England, und haben drei Fußbälle für die Frauen, Fußballmannschaft für die Männer, für die jungen Fußballmannschaft und einen zur Reserve gekauft. Und dann haben die dort in der Gemeinde gesagt, dafür haben wir so lange gebetet, dass wir drei Fußbälle bekommen. Merkt ihr, welchen Reichtum wir haben und woher kommt dieser Reichtum? Woher kommt dieser Reichtum? Keiner von uns hat es verdient. Diese Woche war ich zur AG 78, kennt von euch, glaube ich, keiner. Das ist, sind alle Trägerkreise der Kitas und der Sprachschulen zu einem Tagesmeeting versammelt. Und unter anderem war es die Armutsbeauftragte von Reinickendorf, eine junge Frau, glaube Anfang 30, die ein bisschen über die Kinderarmut in Berlin, in Reinickendorf erzählen sollte. Und es war sehr, sehr interessant. Sie fing an mit einem kleinen Videoclip, der in einem Gymnasium in Berlin gedreht worden ist. Dort standen alle Kinder, die an dem Clip mitgemacht haben, in einer Reihe. Und ganz am Ende war deine Erfolgsgeschichte oder wie dein Leben erfolgreich sein könnte, geregelt. Und dann las eines dieser Kinder vor, wenn deine Eltern noch gemeinsam zusammenleben, bitte zwei Schritte vortreten. Wenn deine Eltern dir bei den Hausaufgaben helfen können, bitte zwei Schritte vortreten. Wenn deine Eltern keinen Migrationshintergrund haben, zwei Schritte vortreten. Wenn du Einzelkind bist, zwei Schritte vortreten. Wenn du deine Eltern nicht um Geld für einen Kinobesuch bitten musst, zwei Schritte vortreten. Wenn du wahrscheinlich ein Haus vererbt bekommst, zwei Schritte vortreten. Da wurden die Armutsberichte der Bertelsmann Stiftung wurden komplett durchgesprochen und nachher waren nur 4, 5 Kinder vorne und die meisten waren hinten. Und das endete damit, dass die Kinder, die vorne waren, sich rumdrehen mussten und sehen mussten, dass sie privilegiert waren, obwohl sie mit nichts dazugetan hatten. Im Vergleich zu denen, die zurückgeblieben sind. Und ich habe gedacht, manchmal müssten wir, die wir in der Gemeinde sind, auch mal zwei Schritte vortreten und sagen, wir wissen von Gott, er segnet uns mit einer Ehe, dass wir die Ehen wirklich hochhalten, dass wir wirklich sehr darauf achten. Da hängt der Erfolg unserer Kinder von ab. Das lernen wir von Gott, dass wir die Migranten achten und nicht diskriminieren. Alle diese Werte, die am Anfang genannt worden sind, die werden von Gott uns gegeben. Und wenn wir die mit Dankbarkeit nehmen, dann muss bei uns der ein oder andere Stuhl, auf dem wir sitzen, vielleicht umgestoßen werden. Ich habe mir diesen Videoclip mehrfach angesehen inzwischen. Kannst du im Internet nachgucken. Es war tief bewegend, weil fast alle diese Dinge, die dort genannt worden sind, kann in der lebendigen Gottesbeziehung gelebt werden und dient dazu, dass unsere Kinder erfolgreich unterwegs sein werden. Nach der Statistik. Was haben wir in der Hand als Kinder Gottes. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, das ist alles nicht käuflich. Ich gebe euch meinen Rat, damit ihr unterwegs sein dürft. Fangt an, in diese Richtung zu gehen. Aber ich habe gedacht, okay, Herr Jesus, warum kriegst du dann so einen dicken Hals, wenn du in den Tempel gehst? Hat das auch was mit mir zu tun, würde Aaron jetzt fragen. Was hat das mit uns zu tun? Ich habe natürlich gedacht, okay, Herr Jesus, du müsstest mal in unseren Staat kommen. Wir feiern den 9. November mehr oder weniger bewusst und wir nehmen das einfach so in Kauf. Ich sage, eigentlich müsstest du kommen, Herr Jesus, und müsstest mal in unserer Politik den einen oder anderen Stuhl umschubsen, dass wir wieder dankbar werden. Wupp. Dass wir nicht dem Kapital hinterhergehen. Wupp. Mir fielen sofort ganz viele Sachen ein, wo Jesus eigentlich mal durch den Reichstag gehen müsste und müsste dem einen oder anderen Politiker den Stuhl unterm Hintern wegziehen und sagen, so kann kein Segen kommen. Aber ich dachte, nee, ich will ja nicht politisch reden. Nee, wir gehen in die Kirche rein. Ja? Was müsste geschehen, damit in der Kirche in Deutschland wieder Zeichen und Wunder geschehen? Ja, habe ich gedacht, als erstes müsste die Kirchensteuer abgeschafft werden. Na, wir sind ja Freikirche, steht mir ja nicht zu, dazu was zu sagen. Aber das Beamtentum der Bischöfe. Was würde passieren, wenn Jesus käme und das wegnehmen würde? Die verkorksten theologischen Ansichten. Habt ihr schon mal was von der Pop-up Hochzeitsfeier gehört? Das ist momentan eine Mode, auch in der evangelischen Kirche. Letzte Woche kamen 4 Männer zu so einer Veranstaltung, da kann man einfach hinkommen und sich segnen und trauen lassen und wollten mit Korinther 13, das Höchste aber ist die Liebe, gesegnet werden und die Frau Pastorin hat es gemacht hier in Berlin. Der Bischof hat Gott sei Dank gesagt, das geht gar nicht, wird nicht ins Kirchenbuch eingetragen. Aber ich fand das irgendwie Quatsch, ob ich im Kirchenbuch drinstehe oder nicht. Die Frage ist, was müsste geschehen, damit wieder Zeichen und Wunder in unseren Kirchen in Deutschland sichtbar werden? Da habe ich gedacht, okay, wir sind ja nicht in der evangelischen Staatskirche, sage ich mal, oder wir sind auch nicht in der, ja, das steht mir eigentlich gar nicht zu, sondern da kann ich drunter leiden und sagen, Herr Jesus, erbarm dich und hilf uns, dass wieder Erweckung in Deutschland kommt, dass wir wieder zur Basis kommen. Ich habe mich gefragt, welchen Stuhl müsste er bei uns im Gottesdienst vielleicht mal wegziehen? Ja, der wird doch viel interessanter, oder? Ich meine, ich bin ja extrem dankbar für unsere Gemeinde. Also er tragt ja extrem viel. Sag ich mal, in manchen Gemeinden würden viele schon mit einem dicken Hals sitzen, wenn die ein oder andere Störung im Gottesdienst überhand nehmen würde. Oder was ich mal gelesen habe, da wurde das Klavier von der einen Seite zur anderen gestellt. Darüber hat sich eine Gemeinde zerlegt, weil die waren so gewohnt, dass es auf dieser Seite war. Aber ich habe mir gedacht, wie wäre das, wenn wir vielleicht jetzt mal ein halbes Jahr lang nur noch Pfingstjubellieder singen würden? Kämmt ihr dann noch zum Lobpreis? Was wäre, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir singen jetzt mal alle gemeinsam im Zungengesang und wenn du das nicht kannst, die Gabe noch nicht bekommen hast, dann singst du halt 25 Mal Halleluja hintereinander. Was würde, wenn wir unsere Liturgie, mit der wir unterwegs sind, komplett durchbrechen? Wenn ihr alle mal herkämmt und sagen, wir feiern heute einfach mal orthodox und würden mal ohne Stühle hier reinkommen. Wir stehen mal anderthalb Stunden. Ich meine damit, dahinter steht die Sache der Gemütlichkeit. Man denkt ja immer drüber nach, wenn man die Kirchenräume entsprechend anwendungsfreundlich gestaltet, dann kommen mehr Leute rein. Da kommen vielleicht mehr Leute rein, weil da dann so aussieht wie der Berliner Dom, nicht? Der ist gut ausgeschmückt, aber da kommen lauter Touris rein. Aber ich frage mich, wann war da die letzte Krankenheilung? Wann sind das letzte Mal dort Dämonen ausgefallen? Wann haben sich das letzte Mal dort Menschen bekehrt? Also die äußeren Dinge, dann dürfte Azusa Street gar nicht gelaufen sein. da haben die auf Obstkisten Kisten gesessen. Damals gab es ja noch keine Perlonstrümpfe oder so, nicht? Wenn du da gesessen hast, hat es auf einmal eine Laufmasche. Ja? Verstehst du? Da stimmte ja nichts mehr. Und da war aber die Kraft Gottes. Und ich frage mich, Herr Jesus, was müsste bei uns geschehen in unserer Denkstruktur, dass wir wirklich, welche Stühle müsstest du bei uns entsprechend umkippen? Ich dachte, Gemeinde ist ja auch so eine Sache, man weiß das ja nicht, ob man Traubensaft oder richtigen Wein nimmt. Wer darf kommen? Dürfen Kinder ja oder nein? An dieser Frage ist noch nie eine Krankenheilung geschehen. Oder doch? Ob man mit Kopftuch kommt oder nicht? Ob ein Schofarhorn draußen gepustet wird oder nicht? Damit kommen noch keine Heilung, keine Wunder, keine Zeichen, nichts. Ich will noch ein bisschen persönlicher werden, was mich noch viel mehr angekratzt hat. Herr Jesus, was müsstest du vielleicht bei mir umstoßen in meinem Leben? Mein Reichtum, mein Wohlstand, meine Denkstruktur, was Gerechtigkeit und Leben angeht, meine Denkstruktur, wie Gottesdienste abzulaufen haben. Wenn ich das richtig lese, auch, glaube ich, überall hatte ich noch was zugeschrieben. Mann, oh Mann, jetzt, das ist, wenn ich mich so ereifer bei Tische und Stühle bei uns in der, ja, und bei mir. Ja, ist, und dann habe ich so einen Bibelvers, im 1. Korinther 6, 19 steht ja, oder wisst ihr nicht, dass euer Tempel, euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Als ich darüber nachgedacht habe, ich dachte, okay, wenn Jesus jetzt in den Tempel hier reinkäme, was müsste er umstoßen? Nach Johannes, müsste er eine Geißel nehmen? Darf Gott bei dir überhaupt was? Oder heißt es erst, wenn tiefe Krankheit, wenn der Arbeitsverlust, wenn irgendein schlimmes Ereignis kommt, dass du auf einmal bewusst wirst, Jesus ist ja da, ich müsste mich mal zu ihm wenden. Oder darf er freiwillig manche Sachen bei dir rausschmeißen? Hier bin ich sehr nachdenklich mit mir geworden, muss ich ehrlich zugeben. Wo ist mein Herz? Ich stelle fest, wenn ich müde vom Alltag bin, ob ich mich dumm angestellt habe, müde geworden bin oder weil mich was genervt hat oder was auch immer, wenn ich nach Hause komme, dann setze ich mich hin und sage, jetzt habe ich endlich mal Recht auf einen anständigen Feierabend. Ich brauche meinen Krombacher Pilz. Das ist für manche auch kritisch, deswegen bei mir wahrscheinlich in meinem Leben weniger die Geistesgabe der Krankenheilung vorhanden. Aber wenn es daran liegt, ich würde ab sofort keinen Krombacher Pilz mehr trinken, sondern nur noch Warsteiner. Merkt ihr, wie ich bin? Merkt ihr, wie ich bin? Das ist jetzt ein halber Joke, um zu sehen, ob ihr noch wach seid, ob ihr noch zuhört, ja? Aber versteht ihr, ich eier dann innerlich rum und sage, ich brauche jetzt mal was nur für meine Seele. Und anstatt, dass ich aufs Fahrrad gehe, mir Kopfhörer aufsetze und dann Heimtrainer, ja? Ich fahre immer ein E-Bike, ja? Als Heimtrainer. Und dann mal Lobpreis höre, hau ich mir irgendeinen komischen Film rein. Du findest ja jetzt auf jedem Kanal wenigstens 3 Morde pro Abend. Und da kannst du einen unheimlichen Aggressionsstau loslassen, die Ungerechten, ja, die werden jetzt alle niedergemäht. Und je mehr niedergemäht werden, das fängt schon bei Karl May an. Ja. Was muss bei mir sich verändern, habe ich gedacht. Nicht alles ist Anfechtung, vieles ist mein Fleisch. Denk drüber nach. Ich gebe also das Hausaufgabe mit. Was wäre, wenn Jesus in deinen Tempel reinkommen würde? Sagen, was muss raus, was darf bleiben? Aber die Folge, und die ist für mich ganz wichtig. Die Folge danach in dieser Geschichte war, Blinde und Lahme wurden geheilt. Er schmeißt das eine raus und plötzlich passiert es im Tempel. Und ich glaube, da liegt ein Geheimnis drin. Es ist nicht das Geheimnis, es ist jetzt keine neue Lehre, sondern es ist ein Geheimnis. Wenn wir Jesus wieder an erste Stelle setzen, wenn er angebetet wird und nicht mein Ich, mein Wohlfühlverhalten und was auch immer, ich glaube, dann geschehen wieder Zeichen und Wunder. Ich denke, wenn wir wieder lernen, von uns wegzusehen und seine Ehre zu suchen, dann werden Dinge in eine andere Ebene hineinkommen. Das erste, Blinde und Lahme werden geheilt. Wunder von Jesus werden für alle sichtbar. Für alle wurden sie sichtbar, die im Tempel waren. Für die Beamten, die Kleriker, für alle. Es ging so weit, dass Kinder in Lobpreis und Anbetung übergingen. Nicht nur beim Weihnachtsstück, sondern es geschah einfach. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn die jetzt, die Kinder üben ja momentan unten, wenn die nächsten Sonntag hier vorne wären und wir beten für die, die kämen schon mit Lobpreis und Gesang hier rein, weil sie sagen, unser Gott ist groß und er ist mächtig. Was meinst du, wie sich manche Eltern denken, hier unter uns schämen müssten? Weil wir auf die richtigen Lobpreislieder warten, ja? Versteht ihr? Das ist so komisch, wa? Aber es geht so weiter. Und dann geschah es, dass sich Leute darüber geärgert haben. Und das war die geistliche Elite, die fanden einen theologischen Haken. Und ich sage euch, wenn das wirklich hier geschieht, wenn wir wirklich sehen, wie Dämonen abhauen müssen, wenn Menschen freigesetzt werden, wenn Kranke geheilt werden, ich habe diese Sachen ja erlebt und gesehen. Ich weiß, das ist auch heute noch in Europa, das ist heute noch in Berlin möglich. Und ich warte darauf, dass es wieder geschieht. Ich sage euch, wir haben sofort Stress mit dem einen oder anderen Theologen. Das konnte nicht gehen, weil darf eine Frau die Hände auf einen Besessenen legen oder wird sie dann selbst, springt der Dämon dann auf die Frau über? Darf das nur, ich kann das nicht mehr hören, diese ganzen Sachen, aber ich möchte sehen, dass die Ehre Gottes dadurch wieder groß wird. Die große Tragik aber, Jesus verlässt den Tempel und sie feiern weiter ihre Gottesdienste, ohne dass er da ist. Vielleicht kann ich auf die eine oder andere Krankenheilung verzichten, aber nicht darauf, dass Jesus nicht bei uns ist. Die Ranger können die besten Zeltlager machen, die können die besten Lagerfeuer machen, die können alles Mögliche. Aber wenn Jesus nicht mit dabei ist, hast du nachher technische Knoten, Experten, aber mehr nicht. Wenn ich alle Weisheit hätte und hätte, aber die Liebe, das heißt Jesus nicht, kannst du das alles knicken. Und die Tragik in dieser Geschichte, Jesus geht schließlich raus und sie feiern weiter ihre Gottesdienste. Und wahrscheinlich, weil Jesus das Kapital angerührt hat, wollen sie ihn dann trotzdem killen. Nebenbei mit 30 dieser Geldstücke wurde der Verräter bezahlt vom Tempelschatz mit tyrischen Schekel. Umgerechnet ein tyrischer Schekel etwa 200 bis 600 Euro. Kann man in etwa hochrechnen. Und das Letzte an Tragik, das ist das, was in der Geschichte dann weiter erzählt wird, wo Jesus nach Früchten sucht am Feigenbaum und sie nicht findet. Wir kommen jetzt gleich zum Abendmahl, nicht? Und wenn wir kommen, dann wäre es so meine Bitte, wenn du kommst, dass du dann sagst, Herr Jesus, Welchen Stuhl musst du bei mir in meinem Leben wegziehen? Denk nicht so sehr darüber nach, was man in der Politik wegziehen müsste. Da ist Gott im Geschäft, er kommt hin, sieht man am 9. November. Er ist der Souverän, da machen wir Janisch dran. Und wer da meint, wir haben jede Menge Zeit an der Mauer verbracht und haben dafür gebetet, das hat ihn nicht zum Einsturz gebracht, sondern seine Güte und seine Gnade an Gott nicht kaufen. Denk nicht drüber nach, was ich in der evangelischen oder katholischen Kirche ändern müsste. Denk nicht drüber nach, was ich hier alles ändern müsste. Denk drüber nach, was ich in deinem Leben verändern müsste, damit wieder das Königreich Gottes in dich hineinkommt, dass es ein Gebetshaus wird für alle Nationen, für alle, die zu dir kommen. Dass dein inwendiger Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes sein wird. Ich rufe alle Versager heute zum Abendmahl, dass wir kommen und schmecken, wie freundlich er ist, dass er gnädig mit dir sein will. Er will sehen, den Tempel reinigt er nicht, weil er ein bisschen Stress brauchte, Aggressionsabbau, sondern damit du in der Ewigkeit mit ihm von Angesicht zu Angesicht leben kannst. Ist das gut? Ich finde das genial. Ich darf kommen und schmecken, wie freundlich er ist. In der Nacht nämlich, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagt, das ist mein Leib, den ich an dich verschenke, für euch. Er segnet den Kelch und sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung deiner Schuld. Wo immer du die türischen Schickel bei dir in deinem Leben gepflegt hast, du darfst heute kommen und sagen, Herr Jesus, ich kann dir nichts versprechen, aber ich will. Ich will kommen, mich stärken lassen, damit ich innerlich einen Tempel des Heiligen Geistes habe. Kommt und schmeckt so, wie freundlich der Herr ist. Alle die, die Vergebung in dieser Richtung brauchen, was ich irgendwo angerissen habe, die sollen kommen und sollen entlastet werden. Für alle, die neu ermutigt werden sollen, kommt und schmeckt. Der Herr ist in seiner Güte da. So segne ich, Herr Jesus, Brot und Kelch in deinem Namen, so wie du das getan hast. Amen. Das Lobpreisteam kommt jetzt und wird als erstes das Mahl nehmen. Dann werden sie uns in den Lobpreis nehmen. Und wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, auch weil ich mich wieder ereifert habe und zu viel geredet habe. Du bist noch nicht dran, du setzt dich erstmal noch einen Moment hin. Gleich geht's los. Und dann kommen wir und versuchen, das relativ zügig zu machen. Wenn du sagst, du brauchst ein bisschen mehr Zeit, dann nimm dir ein Stück Brot und den Kelch und geh ein Stück beiseite, dann können andere dazukommen. So können wir zeitlich auch vor Mitternacht hier abschließen. Herr Jesus, hier sind wir jetzt. Und eigentlich müsstest du in meinen Tempel reinkommen und sagen, Paul, du bist manchmal so komisch. Ja, du hast recht, Herr Jesus. Und manche Sachen müssen raus. Und die Güte von dir muss rein. Und so bete ich, Herr Jesus, dass wenn wir jetzt kommen, dass wir das Schlechte zurücklassen können und dass du kommst und Wohnung nimmst in uns, dass dein Heiliger Geist mit uns geht. Hier sind wir, Herr, und wir kommen zu dir. Amen.